Live in Mixtapes. Hallo Lukas.
Hallo Christian.
Wir sind ja gerade in einem Showroom eines High-End-Audio-Geschäftes im 7. Wiener Hieb. Lifelike heißt das. Und da kann man sehr schöne Schallabspielanlagen sich anschauen. Wie hörst du eigentlich meistens momentan?
Ich 50-50. Ich möchte immer über Platte hören. Ich höre, glaube ich, Hälfte Platte, Hälfte dann doch aufgrund meines Sohnes über Streaming-Dienste. Aber für mich selber eher Platte. Und du?
Ja, ich bin zur Platte zurückgekehrt. Den meisten Teil meines Lebens habe ich CD gehört. Unsere Show heißt ja Live in Mixtapes. Das heißt, es geht um die Musikkassette. Ziemlich ausgestorben.
Ja, aber ich habe sie auch geliebt früher.
Ja, war schön, wenn man dafür andere was machen konnte. Wir haben jetzt zum Thema Schall und Musik abspielen und eigentlich über Schallplatten hauptsächlich. Über das wollen wir heute reden und wir haben einen hochkarätigen Gast, den Professor Konrad Paul Liesmann. Grüß Gott, Herr Professor.
Guten Tag.
Danke, dass Sie gekommen sind. Ich möchte Sie kurz vorstellen, obwohl es wahrscheinlich nicht notwendig ist. Sie sind emeritierter Universitätsprofessor für Philosophie, hatten einen Lehrstuhl für die Vermittlung von Philosophie. Und Sie sind dem, glaube ich, sehr nachgekommen. Also Sie haben sehr viele Publikationen veröffentlicht, die, glaube ich, in Österreich, für das, dass es Philosophie ist, sehr viele Leute gelesen haben. In den letzten 10, 15 Jahren war, glaube ich, ein Schwerpunkt von Ihnen, Arbeiten über das Bildungssystem oder über verschiedene Fragen zur Bildung. Sie äußern sich aber auch immer wieder in Kommentaren zu Fragen der Zeit sozusagen. Also kurz gesagt, ich glaube, Sie sind der Inbegriff eines Public Intellectuals sozusagen. Aber Ihr letztes Buch hat zwar auch mit Philosophie zu tun, aber nur am Rande. Es heißt Der Plattenspieler. Das ist vor kurzem erschienen im Salzburger Residenzverlag. Da gibt es eine Reihe, wo über verschiedene Dinge Bücher geschrieben werden oder Büchlein oder Essays. Da gibt es Bücher über Stoff, über den Schlüssel,
über Brot
und Sie haben ein Buch geschrieben über den Plattenspieler. Starten wir vielleicht gleich mit zwei Liedern. Ihr Buch beginnt mit einer Platte, die Sie als erstes gehört haben in Ihrem Leben. Also es beginnt mit der Kindheit und mit der Platte, die Sie als erstes ganz bewusst unbedingt hören wollten. Kann man das so zusammenfassen?
Ja, also es sind nur zwei Platten.
Nicht?
Genau. Die eine, der Vater, der den Plattenspieler, den allerersten Plattenspieler gekauft hat, so ein Kofferplattenspielergerät, wie sie Ende der 50er Jahre hergestellt worden waren. Es musste noch ans alte Radio angeschlossen werden, damit man überhaupt was hören konnte. Und die Platte, die der Vater mitgebracht hat, war natürlich eine kleine 45er Scheibe. Mozart, eine kleine Nachtmusik. Und das ist sozusagen die Schallplatte, die ich als allererstes gehört habe und die ich übrigens noch immer besitze. Das habe ich gerettet, dieses kleine Ding. Dirigiert hat damals Wilhelm Furtwängler, die Berliner Philharmoniker. Das war natürlich, ich war damals in der Frühpubertät, nicht unbedingt die Musik, die ich damals hören wollte. denn aus dem Radio und aus Gespräch mit Klassenkameraden und Freunden war unser Musikgeschmack natürlich ein anderer. Und die Platte, die ich dann unbedingt hören wollte, weil es mir ein Schulkollege geborgt hat und ich dann gegen den Widerstand meiner Mutter auf den Plattenteller gelegt habe, war dann von den Beatles Rock'n'Roll Music. Just let me hear some of that rock and roll music. Any old way you choose it, it's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it, gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me, if you wanna dance with me. I got no kick against modern jazz, unless you try to play it too darn fast. Das entsprach so eher, sagen wir, einem damaligen Lebensgefühl. Und die Tatsache, dass meine Eltern sozusagen die Souveränität über diesen Plattenspieler hatten, ja, und wir immer nur Platten spielen konnten, wenn das die Zustimmung der Eltern gefunden hat, die auch das Technische beherrschten sozusagen, hat in mir dann schon sehr früh den Wunsch wach werden lassen. Ich brauche unbedingt einen eigenen Plattenspieler, um jederzeit die Musik spielen zu können, die ich hören will. Und das ist, glaube ich, ganz interessant, dass ich in einer Zeit groß geworden bin, wo erwachsen werden oder jung sein sehr viel auch mit dem musikalischen Vorlieben zu tun hatte, mit dem Musikgeschmack zu tun hatte, dass Musik zu einem unseren Alltag durchdringenden Phänomen geworden ist, ja, dass Popkultur ohne Musik nicht denkbar ist, ist ja nicht zuletzt ein Erfolg der Schallplatte und des Plattenspielers. Also seit Plattenspieler tatsächlich zu Gebrauchsgegenständen geworden sind, die nahezu in jedem Haushalt vorhanden waren, erst das, ich meine, Vorläufer gab es schon mit den Grammophonen in der Zwischenkriegszeit, aber da sind wirklich erst ganz neue Musikkulturen entstanden, wenn man sich daran denkt, also der Siegeszug von Rock'n'Roll wäre ohne Plattenspieler nicht möglich gewesen oder von Jazz. Und die ganze Popkultur der 60er Jahre war eine Kultur, die sich um Schallplatten gedreht hat und um Radiosender. Ja. Das waren sozusagen die einzigen zwei Quellen, über die man diese Essenz der kulturellen Teilhabe oder Teilnahme zu sich bringen konnte. Das hat sich radikal geändert. Ja. Und es ist vielleicht ganz schön, manchmal sich zurückzuerinnern, was es bedeutete, wie erst allmählich die Musik zu einem Teil unseres Lebens geworden ist und vor allem, was es bedeutete, dass man sehr lange ja gebunden war an die Orte, wo im Radioapparate oder Plattenspieler stand.
Also sozusagen, man musste Aufwand betreiben, um etwas zu hören, ne?
Man musste großen Aufwand betreiben, ja. Und zwar in jeder Hinsicht. Also wenn man halbwegs anspruchsvoll Musik hören wollte, musste man einen finanziellen Aufwand betreiben. Die Geräte waren nicht billig. Ein guter Plattenspieler ist auch heute nicht billig, um das mal so zu sagen. Und ein Plattenspieler allein spielt ja nicht. Man braucht einen Verstärker, man braucht Lautsprecher. Das heißt, es war schon sozusagen eine Herausforderung und hatte schon einige Zeit des Ansparens zur Voraussetzung, bis ich mir dann in meiner Studentenzeit meine erste, wie man damals sagte, Stereoanlage leisten konnte. Das Zweite ist, es war aufwendig in dem Sinne, dass es ortsgebunden war. Ja, also man musste dort sein, man musste sich hinsetzen, man musste eine Platte auflegen, man musste sorgsam damit umgehen. Es war aufwendig im Sinne von, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, nicht? Hat man einen Streamingdienst abonniert und hört alles, was man hören will. Ich musste mir genau überlegen, ich hatte begrenzte finanzielle Ressourcen, sehr lange als Jugendlicher, als Kind kein Taschengeld bekommen. Später in meiner Studentenzeit habe ich zwar in den Sommermonaten gearbeitet, aber ansonsten war ich sehr knapp gehalten. Das heißt, ich muss mir genau überlegen, wie viel Geld gebe ich für Schallplatten aus und welche kaufe ich mir. Ja? Das heißt, die Frage, welche Musik will ich hören? Welche Musik ist es mir wert? Welche Musik macht mich so neugierig? Welche Musik gehört sozusagen zu meinem Bedürfnis und zu meinem Lebensgefühl? Welche Musik muss ich hören? Vielleicht auch um sozial mitreden zu können. Ja? Denn Musik ist immer auch, hat immer diese doppelte Bedeutung. Einerseits ist es Befriedigung von individuellen Bedürfnissen und Vorlieben und Sehnsüchten. Und andererseits hat Musik immer einen sozialen Faktor. Ja, man ist immer eine Gemeinschaft der Hörenden, könnte man sagen. Welche Vorlieben teilt man mit wem? Ja, man lernt neue Freunde, Freundinnen kennen, die hören was anderes. Jetzt muss ich mir überlegen, kaufe ich mir das auch oder Ähnliches. Das heißt, diese Frage der Auswahl, diese Frage, sich auch selber Rechenschaft zu geben, was gefällt mir eigentlich, ja, hat früher wesentlich dramatischere Aspekte gehabt als heute. Ja, heute stellt sich das Problem so, man hört also irgendwie, aha, das gibt es jetzt neu. Man kann das sofort sich anhören, nach 2 Minuten denkt man sich, interessiert mich nicht, klickt es wieder weg. Ja. Damals wäre das eine Fehlinvestition gewesen, die stark in die finanziellen Möglichkeiten eingeschnitten hätte. Man kauft ja Schallplatte und kommt drauf, man hört sie nicht gerne. Es gab zwar die Möglichkeiten in Schallplattengeschäften, Schallplatten sozusagen Probe zu hören, haben nicht alle Händler gerne gesehen, aber diese Möglichkeit gab es. Also man konnte da ein bisschen justieren und gustieren. Das hat aber auch Zeit erfordert. Ja, ich habe Halbtage in Schallplattengeschäften verbracht und das hat einen anderen Stellenwert fürs Leben als diese universelle Begleitfunktion, die Musik heute hat.
Aber das hat ja auch was ungemein Lustvolles an sich, oder? Diese ganze Beschäftigung im Vorfeld damit. Ich kann mich erinnern, mit Kopfhörer im Geschäft, du hast 2 Platten in der Hand. Welche Platte kaufe ich mir jetzt? Also als Jugendlicher, ich habe nicht genug Geld für beide. Ich muss mich jetzt entscheiden. Da lernt man ja vielleicht sogar auch das Hören dann noch einmal, wenn man bewusst hinhört.
Natürlich hört man dann wesentlich konzentrierter, weil es ist ja eine wichtige Entscheidung zu fällen, ja? Anders als heute, weil das Streaming-Abo habe ich sowieso finanziert, völlig egal, ob ich das jetzt höre, ob ich das jetzt nicht höre, oder ob ich das genau höre oder weniger genau höre. Das heißt, der Aufwand, wirklich etwas zu entdecken, auf sich etwas einzulassen, ist heute eigentlich der emotionale Aufwand, ist heute eigentlich größer. Nicht? Weil alles so leicht geht, das ist interessant, weil alles so leicht geht, ist dann der Aufwand, den ich treffen muss, um mich auf etwas einzulassen, eigentlich größer. Nicht? Damals waren die Alternativen beschränkt und es war in der Tat so, dass das natürlich eine andere Art des Hörens hervorgerufen hat und lustvoll war es zweifelsohne. Ja. Kann mir noch zurückerinnern, wie gerne ich diese Schallplattengeschäfte aufgesucht habe. Und das ist eine Erfahrung, die man heute im Zeitalter der Streamingdienste nicht mehr hat. Ja, man geht diese Wände entlang, wo hunderte von Schallplatten eingeordnet waren und weiß, am liebsten würde man alle hören und alle haben. Aber man kann nicht alle hören und vor allem kann man nicht alle haben. Ja? Also muss man tatsächlich auswählen. Und ich denke, das ist etwas, was heute vollkommen verloren gegangen ist, dieses Auswählen müssen. Wir haben viel mehr das Gefühl, was ja auch ein schönes Gefühl ist, dass uns eigentlich alles zur Verfügung steht. Ja? Ich bin jung geworden in einer Zeit, wo völlig klar ist, es gibt zwar viele Dinge, aber sie stehen ja nicht zur Verfügung, ja, sondern sie stehen ja nur in einem sehr begrenzten Ausmaß zur Verfügung. Bei Büchern war das ja auch ähnlich. Ja. Und das schafft natürlich einen besonderen Blick. Das schafft auch, wenn man so sagen will, eine andere Art der Kommunikation über Musik. Ja. Was es ja in der Form nicht gab, sieht man mal von den Hitparaden im Bereich der Popmusik ab. Das war ja das, was heute ubiquitär ist, nämlich Playlists. Ja. Das gab es ja nicht. Ja. Sondern man hat sich unterhalten. Man hat sich mit Freunden unterhalten, man hat sich mit Händlern unterhalten. Was sind jetzt tolle Aufnahmen? Was sind tolle Neuerscheinungen? Ja? Was lohnt es sich zu kaufen? Was muss man unbedingt haben? Ich habe das auch immer sehr, sehr gemocht, diese Gespräche mit vertrauenswürdigen Händlern.
Das war auch für mich in Ihrem Band eine der größeren Überraschungen. Also ich hätte Sie mir nur vorgestellt als einen Thomas Mann, Proust, Joyce-Lesenden, aber Sie erwähnen da ein Kultbuch unserer Jugend eigentlich, nämlich High Fidelity von Nick Hornby, wo es ja eigentlich um einen besonders strengen Plattenhändler geht, also jemand, der eigentlich seine Kunden, denen ja eigentlich was verkaufen sollte, wenn sie einen schlechten Geschmack haben, die sehr abschätzig behandelt. Und da habe ich eigentlich das Gefühl gehabt beim Lesen, dass Ihnen das eigentlich durchaus zusagt. Und andererseits auch die Art und Weise, wie er seine Platten anordnet, nämlich eigentlich nach dem Zeitpunkt, wann er sie in seinem Leben gekauft hat. Also dass die Reihenfolge der Platten sozusagen eine Biografie ist. Haben Sie Nick Hornby jetzt schon vorher gekannt oder als Vorbereitung für Ihr Band geschrieben?
Nein, ich habe das Buch natürlich schon gekannt. Es hat mich schon natürlich wegen des Titels interessiert. Und es ist eigentlich kein Buch über Plattenläden oder Schallplatten, sondern es ist eigentlich eine Geschichte gescheiterter Liebesbeziehungen. Genau. Aber das spielt, nachdem sozusagen der Protagonist tatsächlich Plattenhändler ist, spielt der Umgang mit Musik also eine große Rolle. Und wie jetzt dieses kleine Bändchen über den Plattenspieler geschrieben habe, wird mir das wieder eingefallen und das noch einmal nachgelesen. Und da ist mir natürlich aufgefallen, genau die zwei Dinge, die Sie jetzt erwähnt haben, dass natürlich immer was gewisses Faszinierendes hat, wenn so rigide Maßstäbe angelegt werden, etwa an ästhetischen Geschmack, ja, die so rigide sind, dass man sogar sein eigenes Geschäft schädigt, wenn man das eben einem Kunden, von dem er sagt, er ist sogar nicht würdig, diese Musik zu hören, und deshalb verkaufe ich sie ihm auch nicht. Ja, ja, das hat schon etwas, wenn man so sagen will, Demonstratives an sich, was die Wertigkeit der Musik ja unterstreicht. Ja, es ist nicht jeder würdig, alles zu hören. Ja. Ich habe mich ja dann später sehr, sehr eher für den Klassiksektor interessiert, und auch dort gibt es ja natürlich diese Ranküne gegenüber den eigentlich illegitimen Hörern. Also ich bin ja durch die Schule Adornos gegangen, der da ganz radikal auch in seiner Musiksoziologie der Auffassung war, die meisten Menschen, in die Oper gehen oder ins Konzert gehen, verstehen eigentlich gar nicht, was sie hören. Ja, und das sind eigentlich ja eher Störfaktoren als tatsächlich adäquate Rezipienten dieser Musik. Und das hat es damals ja auch in der Tat gegeben. Ich erinnere in dem Buch ja an diese Geschichte, die mir tatsächlich so passiert ist, in einem Wiener Plattenladen, der auf klassische Musik und vor allem auf Oper spezialisiert war. Er war in unmittelbarer Nähe der Wiener Staatsoper, dieser Laden. Gibt es schon lange nicht mehr, deswegen kann man diese Geschichten erzählen. Und da bin ich sehr, sehr gerne hingegangen, weil wirklich ein kundiger Verkäufer dort war, der mir wirklich sowohl was historische Aufnahmen betrifft, also was sind jetzt die klassischen Einspielungen von einer Verdi-Oper oder einer Wagner-Oper, als auch was Neuerscheinungen betrifft, äußerst firm war. Ja. Es gab ja damals noch sozusagen den Begriff des lebenden Lexikons. In Zeiten von Wikipedia ist das völlig überflüssig geworden. Niemand muss mehr stolz auf sein lebendes Lexikon zu sein. Aber damals war man darauf angewiesen, ja, dass man solche kundigen Personen kannte. Und da kam mal ein junger Mann ins Geschäft, während ich gerade da bei den Opernaufnahmen mich umgeschaut habe, und hat gefragt, wo da die Pop-Abteilung sei. Ja, und der Verkäufer hat nicht einmal reagiert darauf, hat ihn einfach ignoriert, und da hat er insistiert drauf. Nicht unhöflich, aber bitte, wo ist hier die Popmusik? Ja? Wo ist hier die Popabteilung? Und da hat sich der Verkäufer endlich erbarmt, hat sich umgewendet zu ihm und gesagt, wir führen hier nur Musik. Ja? Das heißt also, Pop war jenseits des Vorstellungsvermögens. Das heißt, es gab da schon auch diese radikalen Vorstellungen, was tatsächlich jetzt auf einem Plattenteller sich zu drehen hat, in der einen wie in der anderen Richtung. Da sind wir Gott sei Dank lockerer geworden und ich kann heute Wagner genauso hören wie die Beatles und mich an beiden erfreuen. Aber so musikideologische Kämpfe hat sowohl in inhaltlicher Richtung gegeben, als auch in technologischer Richtung. Ja.
Was Sie das erwähnen und dass einerseits die finanziellen Mittel beschränkt waren, dass Sie sozusagen Ihren Plattenspieler gekauft haben und dann haben Sie nur noch Geld sozusagen für eine Platte. Und Sie überlegen, entweder das weiße Album der Beatles oder Dave Brubeck, das ist dieses Album, wo nichts im Viervierteltakt ist.
Ja, Time Out.
Dann Kraftwerk, Autobahn und...
Das war damals...
Das war damals ganz neu. Und das vierte war eine Schubert-Symphonie.
Ja.
Wiener Philharmoniker und Lorin Marcel.
Genau. Berliner Philharmoniker.
Berliner.
Ja.
Und Sie haben nur Geld für eine Platte und Sie entscheiden sich für die Klassik.
Ja.
Eigentlich hat Sie die Philosophie wahrscheinlich da auch mit beeinflusst, weil ja damals eben vor allem in dieser Zeit ein wichtiger Philosoph Adorno war und der hatte in seinen Urteilen die Popmusik eigentlich vernichtet.
Genau, ja. Das spielt sicher alles eine Rolle. Also ich denke überhaupt bei der Herausbildung von musikalischen Geschmacksvorlieben gibt es so viele Einflüsse, ja, wie man aufwächst, was zu Hause für Musik gehört wird, in welchem Milieu man sich bewegt, was Freunde hören, welche Möglichkeit man auch hat, Live-Musik zu hören. Ja, es ist ja ein Unterschied, wenn man jetzt in einer Stadt wie Wien aufwächst, wo es unzählige Möglichkeiten gibt, Konzerte zu besuchen in allen Genres, oder in der Provinz aufwächst, wo vielleicht einmal im Sommer ein Festival stattfindet, wo man hinpilgern kann. Damals hatte ja, wie ich jung war, wie ich Mittelschüler war, Gymnasiast war, hat der Friedrich Gulder das Musikforum Osiach gegründet oder mitbegründet, aus dem dann über verschiedene Zwischenschritte der Karinthische Sommer geworden ist. Und ich habe damals für eine Schülerzeitung sogar ein Interview mit Gulder gemacht. Also ich bin heute noch stolz drauf, ja, und war ganz verblüfft, wie dieser ja, legendäre und berühmte Pianist sich ganz locker mit uns 16-Jährigen unterhalten hat. Und der hatte dort nicht nur Klassik gespielt, sondern der hat wirklich Jazz und Pop auch in die Provinz geholt. Das war schon sozusagen auch dann maßgeblich. Ja, oder hat das meinen musikalischen Geschmack, mein musikalisches Empfinden schon beeinflusst. Und wie ich dann nach Wien gekommen bin und sozusagen auch dann auch mit Menschen befreundet war, die dann sozusagen im Wiener bürgerlichen Milieu aufgewachsen waren und für die es selbstverständlich war, dass man in die Staatsoper geht, in den Musikverein geht, das waren für mich fremde Welten. Ja. Dann habe ich diese Welt entdeckt und dazu kam natürlich noch eine theoretische Beschäftigung mit Fragen der Ästhetik und diese Faszination von Adorno und seine Art und Weise, über Musik zu schreiben, über Musik zu denken, mit Musik umzugehen. Und aus diesem ganzen Konglomerat an Einflüssen, so könnte man sagen, haben sich dann meine musikalischen Vorlieben herausgebildet. Und ich meine, es gibt da nur noch einen Faktor, den habe ich jetzt nicht extra erwähnt, der ist natürlich entscheidend. Ein menschliches Leben ist zu kurz, um alles machen zu können. Ja, das heißt, irgendwann mal muss man sich entscheiden, wenn man eine Vorliebe hat, die man gegen eine andere abzuwägen hat und man möchte wirklich etwas intensiv machen, also wenn man sich wirklich auf Wagner einlassen will, durchschnittliche Wagner-Oper dauert zwischen 3 und 5 Stunden, ja, das heißt, allein das, sich mehrmals anzuhören, in unterschiedlichen Interpretationen anzuhören, das ist Lebenszeit. Ja. Und irgendwann muss man diese Entscheidung treffen, ohne dass man dadurch das andere diskreditieren will. Also ich bin in meinem Verhältnis zu Jazz und Pop nie so weit gegangen wie Adorno, der, wie Sie richtig gesagt haben, über Pop hat er sich relativ selten geäußert, da kannte er praktisch nur die Beatles, aber den Jazz hat er wirklich versucht zu vernichten und das war mir wirklich nicht geheuer.
Ich glaube allerdings, dass Versuche politischen Protest mit der Popular Music, also mit der Unterhaltungsmusik, zusammenzubringen, deshalb zum Scheitern verurteilt sind, weil die ganze Sphäre der Unterhaltungsmusik, auch wo sie irgendwie modernistisch sich aufputzt, so mit dem wahren Charakter, mit dem Amüsement, mit dem Schielen nach dem Konsum verbunden ist, dass also Versuche, dem eine veränderte Funktion zu geben, ganz äußerlich bleiben. Und ich muss sagen, wenn also dann irgendjemand sich hinstellt und auf eine im Grunde doch schnulzenhafte Musik dann irgendwelche Dinge darüber singt, dass Vietnam nicht zu ertragen sei, dann finde ich, dass gerade dieser Song nicht zu ertragen ist, weil er, indem er das Entsetzliche noch irgendwie konsumierbar macht, schließlich auch daraus noch etwas wie Konsumqualitäten herauspresst.
Was hat er eigentlich gegen das? Also war das für ihn die Musik der Massenkultur, die alle nur sedieren soll? Oder vielleicht hat er diese Theorie nur um seine persönlichen Vorlieben geschrieben?
Da waren verschiedene, ich glaube, es sind verschiedene Aspekte. Ja. Das eine ist sicher, dass er aus einem klassisch orientierten Elternhaus kam. Seine Mutter war selber Opernsängerin gewesen. Er hat hervorragend Klavier gespielt, hat auch Komposition studiert bei Alban Berg. Das heißt, er war hier in diesem Milieu fest verankert. und hat natürlich überhaupt durch seine Theorie der Kritik der Massenkultur gegenüber allen Phänomenen, die tatsächlich Ausdruck dieser Kulturindustrie waren, eine große Skepsis gehabt. Das Zweite ist, glaube ich, was ganz entscheidend war, dass nachdem er ja in dieser zweiten Wiener Schule verankert war, hat er einen ganz starken Begriff gehabt vom musikalischen Fortschritt. Ja, für ihn waren die avantgardistischen Schulen des 20. Jahrhunderts, also Arnold Schönberg, Anton Webern, Alban Berg und deren Nachfolger, waren für ihn sozusagen der Inbegriff des Fortschritts in der Musik, wo neue Klangräume, Klangwelten ausgelotet worden sind, wo neue Kompositionstechniken erprobt worden sind, wo sich die Musik sozusagen radikalisiert hat, um gleichzeitig so etwas wie eine kritische Haltung der Gesellschaft gegenüber einzunehmen, während er im Jazz eigentlich keinen musikalischen Fortschritt sah, ja, sondern nur die Affirmation den gesellschaftlichen Zuständen gegenüber, Unterhaltungsmusik. Ja. Auch dort, wo der Jazz avantgardistischer geworden ist, konnte er das nicht erkennen. Ja. Und ich glaube, er hat sich zum Beispiel nie mit Phänomenen wie Free Jazz beschäftigt, was wir damals sehr wohl getan haben. Das war vielleicht auch außerhalb seines musikalischen Wahrnehmungsvermögens. Ja. Aber im Grunde war er einfach der Überzeugung, dass der musikalische Fortschritt und damit auch der gesellschaftliche Fortschritt auf Seiten sozusagen dieser avantgardistischen E-Musik ist und nicht auf Seiten der damals sogenannten U-Musik, zu dem man einfach den Jazz dazugezählt hat, ohne sich, soweit ich das beurteilen kann, wirklich intensiv damit auseinandergesetzt zu haben. Das war schon eine Mischung aus eigener persönlicher Erfahrung, Vorlieben und Vorurteilen. Ja.
Was auch ich mich da gefragt habe, ist, Adorno hat ja auch die Hörerschaft in 7 Gruppen unterteilt. Ja. Vom Experten über den guten Zuhörer hinunter bis zum Unterhaltungshörer, ich nehme mal an, ohne Wertung. Aber ist das nicht eine Grundvoraussetzung dafür, dass Gespräche, Kommunikation über Musik oft sozusagen zum Scheitern verurteilt ist, wenn ein Unterhaltungshörer mit dem Experten über Musik spricht?
Es muss nicht sein. Ja, ich halte auch diese Typologie von Adorno, sagen wir, sie ist ein interessanter Versuch, ja. Aber in dieser Rigidität kann ich das ja nicht wirklich durchhalten. Ja. Es ist eine idealtypische Rekonstruktion von Hörerverhaltensweisen, als auch der Experte, ja, der wirklich selber vielleicht Komposition studiert hat wie Adorno und imstande ist, kompositorische Feinheiten und Details sofort zu hören und zu erkennen, wird er wahrscheinlich auch hin und wieder zugeben, dass ihm Spaß und Freude macht, das zu hören und dass er manches auch zur Unterhaltung hört und nicht nur, um immer am Fortschritt des Weltgeistes eher festhalten zu müssen. Und umgekehrt denke ich, dass der Unterhaltungshörer vielleicht auch hier ein bisschen fälschlicherweise denunziert wird, denn die Fähigkeit der Musik, Emotionen anzusprechen, uns in Bann zu schlagen, vielleicht jetzt im Wortsinn Saiten an uns zu erklingen zu bringen, was eben außerhalb des musikalischen Universums nicht möglich ist oder nicht denkbar ist, die trifft ja auch den Unterhaltungshörer. Ja. Und es gibt ja auch sogenannte Unterhaltungsmusik, die durchaus ihre, wenn man so sagen will, reflektierten, ihre kritischen, ihre auch besinnlichen Seiten hat. Das reicht vielleicht vom deutschen Schlager der Zwischenkriegszeit bis zur Wiener Operette, ja, die ja auch immer wieder entdeckt werden. Deshalb, weil es eben nicht nur zudröhnende, stumpfe Ablenkungsmusik ist. Obwohl Musik auch diese Funktion haben kann, das wissen wir. Ja. Und, man darf ja auch nicht so tun, als wäre Musik tatsächlich immer unschuldig. Ja. Es gibt natürlich auch eine Wurzel an Musik, ich denke an die Trompeten von Jericho, wo Musik als Kriegsinstrument gebraucht worden ist. Die Marschmusik und der Marschrhythmus sollte ja ursprünglich die Truppen anfeuern und in ein rhythmisiertes Kampfgeschehen führen. So ist es ja nicht. Ja. Das heißt, wir haben auch diese Aspekte, gegen die Adorno hochsensibel war. Ja, also überall dort, wo Musik gleichsam kritiklos die Massen ergreift und Massenbewegungen hervorruft. Das war eben das, was ihn auch an Beatlemania gestört hat. Ja, er hat schon, wenn man sich das anschaut, das muss man ja sagen, da spielen 4 Pilzköpfe und rundherum sind 100.000 junge Leute, die alle vollkommen hysterisch werden. Ja? Also, und jemand, der den Nationalsozialismus erlebt hat, der war einfach sensibilisiert gegenüber Massenhysterien. Ne? Das musste als Bedrohung empfunden werden. So verstehe ich das. Ja? Und vor solch einer Massenhysterie ist natürlich jemand vollkommen gefeit, der in ein Kammermusikkonzert geht und dort sozusagen 5 Stücke für Streichquartett von Anton von Webern hört. Entsteht keine Massenhysterie. Das ist eine andere Art Konzentration, der Kontemplation, auch der Irritation durch Musik, die massenwirksame Musik so natürlich nicht hat und nicht haben kann. Das heißt also, man muss beides mit einem gewissen Grad auch kritisch sehen können und vor vorschnellen Urteilen sich zurückhalten. Man muss aber natürlich auch die Potenziale in der Musik sehen, denen man zutiefst auch sozusagen mit Vorsicht gegenüberstehen kann.
Das wäre jetzt die Après-Ski-Bar aus meiner Sicht. Also ich war vor ein paar Wochen Skifahren und da habe ich mir gedacht, als das dann zu dröhnen begann, dass ich mich jetzt auch adornitisch fühle.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Also ich fliehe solche Lokalitäten.
Ich war dann auch schnell weg. Aber Karajan hat ja gleich die Beatles kennengelernt und hat gesagt, 90% der klassischen Musiker, mit denen er zu tun hat, haben weniger musikalisches Talent als Ringo Starr und George Harrison, glaube ich, war es, die er kennengelernt hat. Ja.
Es gibt ja da ganz lustige, das stimmt natürlich, ja, und ich halte die Beatles nach wie vor für eine der musikalisch interessantesten und kreativsten Popformationen, die 60er Jahre hervorgebracht haben, auch in ihrer Variabilität, in ihrer Vielfalt, in ihren unterschiedlichsten Zugängen, ihren Einfallsreichtum an Melodien und Rhythmen, überhaupt keine Frage. Es gibt ja die absurde Verschwörungstheorie, ist wirklich eine Verschwörungstheorie, die von einem mittlerweile verstorbenen brasilianischen Philosophen aufgebracht worden ist, dass die Beatles ja unfähig waren, diese Musik zu schreiben und dass der eigentliche Komponist der Lieder von den Beatles, der Songs von den Beatles, ausgerechnet Adorno gewesen sein soll.
Kennen Sie außerdem die Verschwörungstheorie, dass Paul McCartney seit 1965 tot ist?
Ja, ja, die kenne ich schon lang.
Okay,
ja.
Na, die andere kannte ich auch noch nicht. Aber Sie erwähnen schon oft die Musik der 60er Jahre, da vor allem immer wieder Bob Dylan, The Times They Are Changing, die Rolling Stones, Street Fighting Man. Und Sie erwähnen das auch immer im Zusammenhang mit dem Schlagwort Revolution oder so, der Soundtrack einer Bewegung sozusagen. Diese Bewegung, wenn Sie da jetzt zurückdenken, kann man da sagen, das war die 68er-Bewegung oder war es das in Österreich überhaupt? Oder war das eher, passt dieser Begriff eher nur zu Frankreich und den USA?
Naja, natürlich gab es so etwas wie 68er-Bewegung auch in Österreich. Das heißt, das war in der westlichen Welt, würde ich sagen, ein globales Phänomen. In unterschiedlichen Intensitäten, also wenn man so sagen, der politisch-aktionistisch-revolutionäre Charakter war in Frankreich sicher stärker als in Österreich oder in anderen Ländern. Die popkulturelle Begleitmusik zu dieser 68er-Bewegung war universell, ja, in unterschiedlichsten Schattierungen. Ja, das muss man auch sehen, Sie haben schon einiges angedeutet, also diese Protests, Songs, wie sie eben Bob Dylan oder John Baez, Pete Seeger geschrieben haben und gesungen haben, war ein bisschen was anderes wie die Popmusik, wobei die Rolling Stones zumindest in unseren Ohren so Mitte der 60er Jahre immer als etwas radikaler und revolutionärer geklungen haben als die Beatles. Ja. Das heißt, das war sozusagen auch ein breites Spektrum und was das rein Politische jetzt betrifft, war so, dass alles so ein bisschen mit Verzögerung nach Österreich gekommen ist, ja, aber mit keiner sehr, sehr großen Verzögerung. Ja. Man muss natürlich auch, was weiß ich, künstlerische Strömungen wie den Wiener Aktionismus zu dieser Bewegung rechnen und da war Wien Avantgarde, ja. Da war Wien bis zu einem gewissen Grad Vorreiter. Es wurden in Wien genauso Kommunen gegründet wie in Berlin oder wie in Paris. Und es gab sozusagen diese linke Jugendbewegung, diese Studentenbewegung, die sich je nach Schattierung dem einen oder anderen Ideal des Kommunismus verschrieben hatte und ernsthaft an die Revolution oder an die Weltrevolution glaubte. Ja. Und das hat natürlich auch, wenn man so sagen will, weltpolitische Aspekte gehabt. Man darf nicht vergessen, es war die Zeit des Vietnamkriegs, ja, wo die Parteiergreifung für Nordvietnam und für die sozusagen für den Guerillakampf gegen den Süden und gegen die USA gleichsam zum Selbstverständnis der europäischen Linken gehört hat. Also wir sind auf die Straße gegangen mit dem Schlachtruf Ho, Ho, Ho Chi Minh. Fast keiner weiß mehr, wer Ho Chi Minh war. Und das war gleichzeitig auch die Zeit, in der Mao Zedong in China regiert hat. Er war eine Ikone der westlichen Kultur. Ja, also dieser kommunistische Diktator, dessen Schreckensdaten auch erst allmählich ans Tageslicht gekommen sind, war eine Ikone unserer Kultur. Das darf man nicht vergessen. Ich meine, man braucht nur denken an Andy Warhols Mao-Adaptionen, was das für einen Stellenwert hatte. Und es war natürlich auch selbst innerhalb dieser Bewegung eine große Frage, und welche Musik hört man jetzt tatsächlich dazu? Was passt zu dieser Revolution? Und diejenigen, die so ein bisschen aus der kritischen Theorie gekommen sind, haben eben diese massenkulturellen Erscheinungsformen der Popmusik abgelehnt. Ja, das war ja praktisch nichts anderes als kapitalistische Verwertungsindustrie. Das Kapital bemächtigt sich auch der Emotionen der Menschen, um sie zu gängeln. Und manche haben wir dann tatsächlich wieder lieber die alten Arbeiterlieder aus der Arbeiterbewegung ausgegraben, adaptiert, verfremdet. Dann gab es sozusagen das politische Lied, das damals wieder hochgekommen ist, das man sozusagen höher geschätzt hat als eben popkulturelle Welterfolge. Also das war durchaus eine sehr facettenreiche Landschaft, die dann sozusagen noch die erste Hälfte der 70er Jahre dominiert hat und dann allmählich verschwunden ist.
Ja. Mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging, Please get out of the new one if you can't lend your hand, for the times they are a-changing. It is drawn, the curse it is cast. The slow one now will later be fast, as the present now will later be past. The order is rapidly fading, and the first one now will later be last, for the times they are a-changing.
Plattencover. Ich denke mir das oft, was da ästhetisch am Plattencover passiert ist, wenn man sich überlegt, Beatles 67, Sgt. Pepper. Und dann hat man ein Jahr später das Weiße Album oder auch die Stones mit Beggar's Banquet, wo man eine verschmierte, abgeranzte Toilette sieht, was damals ein Skandal war. War das eine Reaktion auf vielleicht Revolutionen oder Veränderungen quasi im Kleinen?
Nein, das war nicht im Kleinen. Also wenn man eine Platte macht, im Welterfolg wird, ist das keine kleine Sache, sondern es war etwas, was es heute einfach in der Form nicht mehr gibt, nämlich, dass das Plattencover selber einen ästhetischen Eigenwert hatte. Ja? Und dass man natürlich, wenn man mit radikalen Musikformen experimentiert hat oder diesen Anspruch zumindest hatte, dass man dann auch sozusagen diese große Fläche eines Plattencovers natürlich auch gesehen hat als Möglichkeit, jetzt grafisch, optisch hier zu experimentieren und Dinge auszuprobieren oder sozusagen die Ästhetik des Covers zu nutzen, um Botschaften zu transportieren. Und das geht natürlich nur mit so einem großen Cover. Das geht nicht mehr auf einer CD. Und wenn ich dann nur noch so ein kleines Bildhem habe am Smartphone von dem Song, den ich gerade abspiele, ist das vollkommen wirkungslos. Jetzt sieht man gar nicht, ob da überhaupt was sozusagen bildhaft Starkes drauf ist. Und das stimmt schon. Ja, es hat Covers gegeben, die sind legendär geworden, die sind diskutiert worden. Da ging es jetzt nicht nur um ein schönes Cover, um den Verkauf anzukurbeln, sondern da ging es auch um Verstörung, da ging es um Botschaften, da ging es auch um Ausprobieren, wie weit kann ich an eine Grenze gehen. Und ja, also ich hab noch einige dieser Dinge, also von Velvet Underground, diese berühmte Andy Warhol Banane am Plattencover, oder von
Sticky Fingers vielleicht,
da war Sticky Fingers drauf. Ist auch, da war ein Zip drauf, genau. Natürlich dann das Weiße Album, beziehungsweise Sergeant Peppers, oder damals, ich meine, da war ich 16 oder so, wie das rausgekommen ist, war das mein absolutes Lieblingscover von The Nice aus Longa Vita Brevis, wo die drei Musiker nur noch als Gerippe zu sehen sind. Also diese Hinfälligkeit des Lebens gegenüber der Ewigkeit der Kunst. Ja.